Wir schlagen auf den Propheten Sacharja im 13. Kapitel. Sacharja, Kapitel 13. In diesem Kapitel, da weissagte der alte Prophet Sacharja so wunderbar von dem, was wir heute anschaulich bezeugen durften und erleben durften bei der Taufe. Gleich im ersten Vers heißt es, Sacharja Kapitel 13, Vers 1, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Nun, wer die Lahn heute gesehen hat, so gegen die äußerliche Befleckung war es vielleicht nicht ganz das richtige Gewässer. Aber das, was wir erlebt haben, es ist das, was hier bezeugt ist, eine Quelle gegen Sünde und gegen Befleckung. Und zwar nicht das äußere Wasser, sondern das, wovon es ein Bild ist, Christus, sein Tod, seine Auferstehung, die Verbundenheit mit ihm. Julian wurde getauft auf den Namen Jesu Christi, denn bei ihm ist die Quelle, die reinwäscht von aller Sünde, weil er sein Blut vergossen hat. Weil er seinen Leib hingegeben hat. Die Quelle, die reinwäscht. Doch Sacharja, er führt uns an diesem Nachmittag noch etwas tiefer hinein. Er führt uns hinab zum Grund dieser Quelle. Wir haben ja gesagt, Taufe, es bedeutet dieses tief hinein tunken und hineinsenken. Und Sacharja in diesem Kapitel, er führt uns auch hinab zum Grund dieser Quelle, zur Grundlage dieser reinigenden Gnade. Zur Grundlage dieser Quelle, die geöffnet ist gegen Sünde und gegen Befleckung. Und dieser Grund ist geheimnisvoll und auch ein Stück weit dunkel, wie bei tiefen Gewässern. Und Sacharja schreibt nur 6 Verse später, in Sacharja 13, Vers 7. Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Erstens. Von wem redet der Prophet? Vielleicht geht es euch wie den Kämmerer, der da fragte, von wem sagt der Prophet dies, als er die Schriftrolle von Jesaja las? Von sich selbst oder von einem anderen? Von wem redet hier der Prophet Sacharja? Nun, er schaut einen hohen und erhabenen Mann, den er hier beschreibt. Er hat das höchste Amt inne. Er ist berufen als Hirte Gottes, und zwar im absoluten Sinne. Hirte über die ganze Herde Gottes, als Leiter und Führer des ganzen Volkes Gottes. Meinen Hirten, heißt es hier. Viele haben versucht, dieses hohe Amt an sich zu reißen, die selbst König werden wollten, die selbst Hirte genannt werden wollten, die selbst Anführer sein wollten des Volkes. Und wie oft mussten die Propheten gegen solche falschen Hirten weissagen. Doch das Wort Gottes enttarnte sie als törichte und als falsche, als betrügerische Hirten, die nur sich selbst mästeten und die Herde verkommen ließen. Falsche Propheten. Wölfe und blinde Blindenführer, nennt sie die Schrift. Doch diesen Mann, von dem Sacharja spricht, der gibt sich nicht selbst den Titel Hirte Gottes. Gott selbst, der Herr der Herrscharen, er nennt ihn meinen Hirten. Er ist von Gott gesetzt über seine Herde und er dient und arbeitet als Hirte, er leitet und schützt, er versorgt und er hält alle, die ihm von Gott anvertraut sind. Mein Hirte. Und er hat nicht nur dieses höchste Amt, er hat auch ein Zeugnis engster Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott. Mein Gefährte. Mein Gefährte nennt Gott ihn. Nicht nur mein Diener, nicht nur mein Verwalter, nein, mein Gefährte, das heißt mein Begleiter, mein Freund, mein Vertrauter. Abraham, er wurde einmal Freund Gottes genannt. David wird in der Bibel genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Doch dieser Mann, von dem Sacharja spricht, er überragt sie alle. Er ist der Gefährte, dem der Herr völlig vertraut und der ungetrübte Gemeinschaft mit Gott hat. Dieser Mann ist in einer Weise mit Gott verbunden, wie es kein anderer Mensch von sich behaupten kann. Er ist Gottes Gefährte. Ja, dieser Mann ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Mein Hirte, mein Gefährte. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, wie die Bibel sagt, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Und in ihm werden alle Dinge durch das Wort seiner Macht getragen. Er, der sagen konnte, ich und der Vater sind eins. Und das, was der Vater tut, das tut ebenso der Sohn. Das ist Christus, Gottes Hirte und Gefährte. Und es gibt keinen Gefährten Gottes wie den Sohn Jesus Christus. Ja, dieser Mann, dieser Hirte, dieser Gefährte ist Gott Mensch geworden. Nun zweitens, wozu wird ein Schwert geweckt? Wie passt diese hohe Person, dieser Hirte und Gefährte Gottes, diese höchste Beschreibung, die ein Mann nur erhalten kann, wie passt sie in den Kontext, in den Zusammenhang dieses Verses? Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten. Nun, wir würden verstehen, wenn es heißt, wach auf, Schwert, mit meinem Hirten. Aber nein, hier heißt es, wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten. Es wird ein Schwert angesprochen, als hätte es lange geschlummert. Wach auf, Schwert. Und nun wird es hier zu einem Schlag aufgefordert. Von welchem Schwert ist hier die Rede? Ist es das Schwert der Feinde Israels? Ist es das Schwert der Römer? Ist es das Schwert der Gottlosen? Ist es das Schwert, die Waffe des Teufels selbst? Oh nein, es ist das Schwert Gottes. Es ist das Schwert Gottes. Und unter diesem kräftigen Bild bezeichnet das Schwert das göttliche Gericht. Im 5. Buch Mose, Kapitel 32, gibt es eine interessante Stelle. Ich lese ab Vers 39. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand retten kann. Denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, so wahr ich ewig lebe, wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, dann wende ich Rache auf meine Gegner zurück und vergelte es meinen Hassern. So spricht Gott. So erhebt Gott seine Hand mit einem Schwur bei sich selbst, spricht von einem blitzenden, von einem geschärften Schwert seines Gerichts, vor dem niemand retten kann. Wach auf, Gericht Gottes. Wach auf, Rache Gottes gegen seine Gegner. Wach auf, Schwert. Dieses Schwert ist das Schwert Gottes, das Schwert des göttlichen Gerichts. Und dieses Schwert kann allein Gott wecken und gebrauchen. In dem alten englischen Mythos von König Artus, die meisten kennen es sicherlich, da heißt es von einem Schwert Excalibur, das auf mysteriöse Weise in einem Amboss oder in einem Felsen feststeckt. Und niemand kann es herausziehen, als einzig der junge Artus, der dann zum König wird. Nachdem all die Mächtigen und Herrlichen und die Gewalthabenden der verschiedenen Länder versucht haben, dieses Schwert an sich zu reißen. Nun, das Schwert des Gerichts Gottes ist von keinem Mächtigen dieser Welt zu heben. Allein Gott kann sein gerechtes Gericht führen. Es steckt fester in dem Fels der Gerechtigkeit Gottes als in dieser Sage von dem Schwert Excalibur. Gott allein kann sein Schwert des Gerichtes gebrauchen. Niemand anderes kann es wecken. Niemand anderes kann damit dreinschlagen, so viele es auch gerne für sich beanspruchen würden. Aber dieses Gericht hat lange geruht. Es hat geruht, so dass die Menschenmengen schon spotteten. Es gibt keinen Gott. Gott sieht uns nicht. Gott achtet nicht auf uns. Er tut ja nichts. Doch als die Fülle der Zeit gekommen war, da weckte Gott sein blitzendes Schwert. Dieses Schwert des Gerichts, welches bis dahin nur schattenhaft und andeutungsweise in zeitlichen Strafen wirkte. Wie er immer wieder darauf hinwies, dass er sieht, dass er handelt. Aber letztendlich hat dieses göttliche Gericht nie so dreingeschlagen, wozu es eigentlich geschärft und geformt war. Doch diesmal, hier, weckt Gott, der Herr der Herrscharen, der Schöpfer des Universums, er weckt sein Schwert, seine Kriegswaffen, und sie darf nicht länger ruhen. Dieses Schwert darf nicht länger ruhen. Er weckt es auf. Wach auf, Schwert! Und wie es heißt in Römer 3, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei. Gott hat lange geruht. Er hat lange die Sünden hingehen lassen. Er war nachsichtig. Dieses Schwert hat geruht. Obwohl schon seit Adam und Eva man dachte, jetzt ist es vorbei. Und man sah schon blitzende Schwerter in den Händen der Cherubim. Und bei der Sintflut dachte man, jetzt wird das Schwert reinschlagen. Und selbst das war noch nicht der letzte Hieb. Aber hier weckt Gott sein Schwert, um zu beweisen, dass er gerecht ist. Und all die Sünden, die er in Nachsicht getragen hat, jetzt kommt die Zeit, wo sichtbar werden soll, Gott ist gerecht. Er zückt sein Schwert des Gerichts. Gott weckt sein Schwert zu schlagen, denn es hat lange genug geduldig ertragen. Und wir müssten denken, nun bleibt keiner übrig. Der Tag des Gerichts ist gekommen, Gott weckt sein Schwert auf. Wer will entfliehen? Wer will seinem Gericht entkommen? Wer kann sich retten vor seiner Rache? Doch hört einmal, was Zacharja sagt. Wozu wird es aufgeweckt? Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Der höchste und vertrauteste, er wird geschlagen. Der Hirte und Gefährte Gottes, gegen ihn richtet sich das Schwert des Gerichtes. Das Gericht des heiligen Zornes Gottes über die Sünde, er schlug den Hirten Jesus Christus, den Gottmensch. Und hier erfüllt sich Gerechtigkeit. Hier wird das Gericht vollzogen, welches lange geschlummert hat. Jesaja schreibt, es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Gerechtigkeit wurde erfüllt, die Strafe des Gesetzes ausgeführt, als der Hirte geschlagen wurde. Sünde wurde gerecht, Schuld wurde beglichen. Das blitzende Schwert Gottes erschlug Christus, aber der Schlag aus Gottes Schwert, welcher Christus da niederschlägt, er diente zur Heilung für viele. Aus seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Dieses Schwert, es schlug nicht die ganze Herde, nein, es schlug den Hirten. Das blitzende Schwert Gottes erschlug Christus als ein Sühneopfer. Ein Opfer, welches Sünden bedecken und hinfortnehmen kann. Ja, er ist der größte Hirte geworden. Durch sein Opfer. Durch seinen Tod. Dass er sich vor seine Herde gestellt hat und den Schlag des Schwertes, des Gerichtes Gottes auf sich genommen hat. Ein wirksames Opfer zur Vergebung von Sünden. Wir kennen die Geschichte von Abraham, wie er mit seinem Sohn Isaak auf den Berg stieg und er zückte sein Messer. Doch auf Gottes Geheiß sollte er es wieder einstecken und seinen Sohn nicht töten, denn Gott hatte einen Ersatz vorgesehen. Doch für den Sohn Gottes gab es keinen Ersatz und kann es keinen Ersatz geben. Das Schwert des Herrn ruht nicht unvollendeter Dinge, sondern auf Gottes Geheiß schlägt es den Hirten, schlägt es den Sohn, seinen Gefährten. Doch er, der höchste Vertraute und Gefährte, er ging diesen Weg freiwillig. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er zitierte nur wenige Schritte vor dem Garten Gethsemane, wo er gefangen genommen wurde, zitierte er diesen Vers aus Sacharja 13 in Matthäus 26. Er wusste alles, was ihm widerfahren sollte. Er wusste, dass das Schwert Gottes den Hirten schlagen wird und die Schafe sich zerstreuen werden. Und obwohl er all das wusste, ging er in diesen Garten, um den Ratschluss Gottes zu erfüllen. Er wusste, was ihm widerfahren sollte, doch er betete in qualvoller Entschlossenheit, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er war bereit, mit dieser Taufe des Todes getauft zu werden, dass das Schwert des Zornes Gottes über ihn komme, um damit den Heilsplan, den Ratschluss Gottes zu verwirklichen. Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen, schlage den Hirten. Doch drittens, was passiert mit der Herde? Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, da flohen alle seine Jünger. Alle seine Anhänger, sie zerstreuten sich. Selbst die noch so feierlich geschworen haben, sie würden ihn niemals verlassen. Sie waren alle wie Schafe ohne Hirten. Orientierungslos, kraftlos, planlos, mutlos. Und nur wenige Jahre nach seinem Tod am Kreuz, da wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und das ganze Volk Israel in alle Richtungen zerstreut. Der Hirte wurde geschlagen. und die Schafe haben sich zerstreut. Der Mensch ist wie ein Schaf, ein häufiges Bild in der Bibel. Ohne guten Hirten ist der Mensch verloren und findet nicht zurück. Ohne einen guten Hirten verirrt es sich. Die Menschen sind kraftlos und orientierungslos durch ihre Sünden. Und Jesus war und ist der wahre Hirte des Volkes. Doch die Seinen nahmen ihn nicht an, heißt es. Und ja, diese Vertreibung bedeutet für die meisten ebenfalls Gericht. Die, die Christus nicht angenommen haben als ihren Hirten, die von ihm geflohen sind, sie haben keinen anderen Hirten, der ihnen Leben schenken kann. Wer nicht zu Christus, dem Hirten und dem Gefährten gehört, für den ist das Schwert in der Hand Gottes noch immer geschärft. Doch diese Zerstreuung, sie hat noch eine andere Wirkung. Hier geschieht eine Unterteilung, eine Trennung. Nicht zwischen solchen, die das Gericht verdienen, und solchen, die das Gericht nicht verdienen. Eine Trennung nicht zwischen solchen, die den Weg in eigener Kraft finden, und solchen, die in die Irre gehen. Nein, es ist eine Trennung zwischen solchen, die auf ihre eigene Kraft vertrauen, und den Kleinen, den Geringen, denen, die ihre eigene Verlorenheit erkennen, die ihre eigene Kraftlosigkeit erkennen, die ihre eigene Ungenügenheit erkennen. Und nachdem Gott den Hirten geschlagen hat und die Schafe sich zerstreuen, da heißt es, er wendet sich den Kleinen zu. Ja, mit großer Herzlichkeit und warmer Liebe und Freundlichkeit dürfen die Kleinen die Gnade Gottes erfahren. Der Hirte, der Gefährte, er ist als unser Stellvertreter gestorben. Und wer an Jesus glaubt, dem kommt sein Tod am Kreuz zugute. Der darf in der Hand, die mit dem Schwert den Hirten schlug, in eben dieser Hand gleichzeitig die gnädig ausgestreckte Hand des weisen Retters erkennen. Die Hand, die das Verlorene sucht und trägt. Und zurückbringt. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und das ist das Bekenntnis der Kleinen. Die Hand, die Christus niederschlug, die erweckte ihn auch aus dem Tod, auf dass er unser ewiger Hirte sein kann, dass er sich der Kleinen und Geringen, der Schwachen und in sich selbst Verzweifelten annehmen kann. Christus erstreckt den Gläubigen die Hände dar zum Frieden, denn er hat das göttliche Gericht am Kreuz für seine auserwählten Schafe getragen. Doch alle, die sich von ihm abwenden, müssen wissen, das Schwert Gottes wird noch einmal aufgeweckt werden. Auch wenn so viele auch heutzutage spotten und lästern, über solch eine primitive Vorstellung eines göttlichen Gerichts. Es wird noch einmal der Tag kommen. Da wird wie Posaunenschall das Wort Gottes hervorgehen. Wach auf, Schwert! Und es wird nicht den Hirten schlagen, sondern alle, die die Sünde tun und lieben. alle, die nicht zum Hirten gehören, alle, die nicht zu diesem Gefährten gehören und sich ihm anvertrauen. Ja, der Vater hat dem Sohn alles Gericht übertragen. Der Hirte selbst wird sitzen auf einem Thron am letzten Tag, wenn er kommen wird in Herrlichkeit, um Gericht zu halten. Und da wird er, der Hirte selbst, die Schafe von den Böcken scheiden. Und das Schwert des göttlichen Gerichts wird einen ewigen Schlag setzen gegen alle Gottlosen und Selbstgerechten, gegen alle, für die nicht der Hirte selbst diesen Hieb des Schwertes getragen hat. Das Mahl, das wir heute feiern, hier, Brot und Wein, es ist uns eine Erinnerung und eine Vergegenwärtigung dieses geheimnisvollen Grundes der Vergebung, dieser Quelle, die reinwäscht von Sünde und Befleckung. Und dieser geheimnisvolle Grund ist stellvertretendes Strafleiden. Gott schlug unseren Hirten. Unser Hirte hat sich schlagen lassen zu unserem Heil. Und unsere Schuld wurde gesühnt. Nun alle, die das bekennen und glauben und dem Ausdruck verliehen haben, in der Taufe und in der Zugehörigkeit einer Ortsgemeinde, ihnen soll gerade dieses Zeichen des Leibes und des Blutes unseres Hirten eine beständige Ermutigung und Glaubensstärkung sein. Er ist gestorben. Er hat sich zerschlagen lassen durch das Schwert Gottes, damit wir es nicht mehr fürchten müssen. Er hat geblutet am Kreuz von Golgatha, auf das wir Leben haben.